So, Niklas, das wird eine ganz kurze, knackige Runde. Wir sind heute auf unserer Jubiläumsfeier, müssen aber trotzdem typischerweise den Podcast aufnehmen. Und da wir in dem Monat über die Weine von Mainklang sprechen, sitzt der gute Niklas hier. Und doch, ich würde sagen, du stellst dich am besten mal selber vor, oder?
Ja, gerne. Erstmal danke, Marius, und der Freie Winothek natürlich. Lustig, dass wir es hier auf der Party machen. Uns werden schon die Stinkefinger hier zugeworfen. Wir sind hier wie in so einem Globus, in einem Glasglobus drin. Trinken überteuerten Krug.
Und schimpfen drüber.
Ich bin der Niklas. Ich bin seit 9 Jahren jetzt bei Mainklang. Bin dazugestoßen, als der Weinbau schon so, oder das Weingut selbst seit 13 Jahren am Start war. Der Hof ist ja schon sehr lange existent und der Werner und die Angler haben 2001 das Weingut gestartet. Wir haben vorher schon Wein gemacht, aber so eher im Fassgebinde. Und 2001 haben sie dann richtig mit Wein angefangen. Und ich bin dann 2013 dazugekommen und habe halt einfach so ein bisschen vielleicht die Kreativität mit reingebracht. Die beiden waren schon oder sind extrem gute Winzer und wollten schon einen eigenen Stil, glaube ich, machen, der Markt einfach noch nicht zugelassen hat damals. Ihnen hat damals schon einfach die trüberen, die unfiltrierteren, die weniger geschwefelten Weine, die ungeholzten Weine besser gefallen. Und das, glaube ich, passt auch mehr zu dem Stil, wo wir sind, dem Terroir und allem drum und dran. Ja, und ich bin, wie gesagt, seit 9 Jahren dort, habe das mit denen mit aufgebaut, auch die Verinternationalisierung so ein bisschen, weil...
Das ist ja eh dein Ding eigentlich, glaube ich, ne?
Genau, ja. Also am Anfang habe ich wenig mit Wein zu tun gehabt, Wir haben natürlich immer alles zusammen gekostet, ich habe natürlich viel Einflüsse, ich war immer so eher der Mensch von da draußen, weißt du, sie kosten halt sehr sehr winzerisch. Ja,
also Weinberg oder draußen im Sinne von Vertrieb? Oder?
Ja, ich war halt mehr vorher natürlich als Sommelier, ich war im Weinhandel unterwegs und habe dann auch einfach anders verkostet wie sie. Gell? Sie hatten immer mehr so diese Winzer verkosten anders, hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen, als Sommeliers. Und wir haben immer von Anfang an viel verkostet und uns viel ausgetauscht, aber ich hatte weniger jetzt mit dem Wein machen zu tun und war auch in der Lese am Anfang gar nicht dabei, sondern habe einfach mich viel darum gekümmert, weil auch viel Arbeit war, uns da draußen in die Welt zu kommunizieren. Es war immer die Idee, auch Mainklang zu kommunizieren als Ganzes, die Biodynamie, den Hof. Ich habe von Anfang an sehr stark mich mit Werner mit Biodynamie ausgetauscht und sehr tiefgründige Gespräche gehabt, habe mich da sehr weiterentwickelt und weitergebildet. Das war auch immer unser vordergründiges Ziel, dass wir eben eher die Landwirtschaft und den Hof als solches repräsentieren, mit dem Wein als ein Katalysator dessen, nicht nur um uns auf den Wein zu fokussieren. Wir sind da nicht so die Wein-Nerds eigentlich, ja. Und ich habe sicher mehr so das Wein-Nerdigere reingebracht, weil ich einfach daher komme, das ist meine Profession.
Klar,
und mich damit sehr viel beschäftigt habe und auch schon vorher eigentlich nur Naturwein getrunken habe und so ist das dann entstanden, ja. Und wir haben das zusammen, glaube ich, sehr schön erfolgreich aufgebaut und sind sehr dankbar dafür auch
Was mich interessiert und was ich total faszinierend finde, wie viel Hektar habt ihr nochmal?
Weinbau haben wir 70 Hektar. Also ich glaube, als Werner einen Angler übernommen haben, hatten wir schon so 10, 15 Hektar ungefähr. Aber
gibt es da jemand in der Größe, der in Österreich biodynamisch arbeitet? So, ja, Jucic, ja. Heinrich wahrscheinlich.
Jucic weiß ich jetzt nicht, ob alles biodynamisch ist. Ich glaube, das ist so teils. Aber Heinrich inzwischen, der hat, glaube ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, das wird ja auch gerne mal damit gespielt mit Zahlen und die Leute tun immer gern da. Ganz am Anfang, weiß ich noch, die ersten Raws wurden auch immer angefeindet, weil wir so groß sind und so, ja, und ich finde das immer eigentlich lustig, ja, und
vor allem, weil ihr halt eigentlich so ist zumindest mein Empfinden, mit die krassesten Naturweine macht, ohne dann halt irgendwie so in den Freak-Bereich abzutriften, und das ist für mich eigentlich eine Kunst. Wie kriegt man das hin, dass man bei 70 Hektar so straight biodynamisch arbeitet? Und das ist ja auch die Landwirtschaft noch dazu bezogen, da habt ihr ja auch noch, ich glaube, 2000 sind es insgesamt.
2000 Hektar, ja, wobei da viel dann natürlich auch Ausgleichsflächen sind, wir haben viel Grasflächen für die Tiere, wir haben ja allein 500 Rinder, das heißt, wir haben da allein 400-500 Hektar an Grasflächen und andere Ausgleichsflächen. Wir haben eine alte Baumschule gekauft mit 80 Hektar, die eigentlich Wildbestand ist sozusagen. Ist eine gute Frage und ich glaube, das wird auch viel zu wenig gefragt. Und meine Antwort ist immer bei den Leuten auch, die Leute denken immer, dass das schwierig wäre. Und das Problem der Biodynamie, aktuell der Szene, vor allem der Weinszene, ist, dass wir immer denken, man lebt das im alten Sinne. Ja?
Ja.
Also viele gehen ja hin und sagen, oh, Schweizer Marketing, jetzt werde ich biodynamischer Winzer und dann lebe ich ein zurückgezogenes Leben irgendwo, und aber verkaufe dann meine Weine sauteuer in Weinbars in New York, aber lebe dann selbst wie so ein Hippie, ja, weißt du? Und ich glaube, das ist ein sehr verzerrtes Bild der Biodynamie, weil die Biodynamie ist ja entstanden für eine Zukunft der Landwirtschaft. Ja? Und auch eigentlich damals schon, man muss ja überlegen, wo kommt das her? Das ist ja, jeder redet drüber, aber die Leute beschäftigen sich nicht mal und lesen zwei Seiten, was eigentlich die Basis der Biodynamie war. Und es waren ja damals Bauern, Landwirte, sehr große Landwirte auch. Es waren damals Landwirte mit hunderten, tausenden Hektar, was für damalige Verhältnisse, wir reden über die 20er Jahre, war wie heute 20.000 Hektar. Ja? Also wirklich Großlandbesitzer, ja, die Steiner gefragt haben, wir brauchen eine Zukunftsweisung oder einen Impuls für die Zukunft der Landwirtschaft.
Quasi, also die Prämisse von Steiner war grundsätzlich, dass er wirklich was für die Landwirtschaft entwickelt, sondern es ist nicht irgendwie eher so beiläufig entstanden?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Na, Steiner wurde aktiv gefragt, er war immer sehr interessiert, er hat sich ja sehr stark mit Goethe und Goethes Naturwissenschaften auseinandergesetzt. Ja. Goethe war ja der Erste, der rein jetzt mit, ich würde es mal, einer Naturmeditation sich auseinandergesetzt hat und geschaut hat, die Pflanze 5 Meter entfernt, dieselbe Pflanze wächst komplett anders. Das heißt, die Umwelt und diese größere Energie oder der Kosmos, dieses ganze Spannungsfeld um die Pflanze herum, hat eine Einwirkung auf die Pflanze.
Ja, ja.
Das war ja so Goethes Thematik eigentlich, die goetheanischen Naturwissenschaften. Und Steiner hat sich sehr stark damit ja selber beschäftigt. Und er wurde von Landwirten aktiv, die selbst nach anthroposophischen Lebensweisen schon gelebt haben, haben Steiner gefragt oder gebeten, Impulse zu setzen. Und so ist dieser Kurs damals, dieser erste Kurs, er hat dann auf einem Hof gelebt für ein Jahr, dann war ein bisschen krankheitlich beeinträchtigt, hat dann nochmal sich damit sehr stark beschäftigt und dann hat er diesen initiativen Kurs gehalten in Dornach. Und das waren ja auch nur, das sind ja eigentlich nur ein Band, ja, das hat ja jemand niedergeschrieben und das war ja nur ein Vortrag von ihm im Endeffekt. Ja. Und danach gab es so Diskussionen und da ist dann viel entstanden natürlich, ja, und die Landwirte haben das dann mitgenommen und er ist dann ja auch relativ zeitnah danach verstorben. Das heißt, er konnte sich gar nicht mehr damit beschäftigen und er hat ja auch immer im Vortrag gesagt, das sind meine ersten Empfindungen der Landwirtschaft, nimmt das und tragt das weiter, entwickelt das weiter. Und die Idee der Biodynamie war ja immer eben diese Verlebendigung des Bodens und dadurch auch Verlebendigung in Lebensmitteln zu haben. Ja?
Ja.
So ist das ja eigentlich alles angefangen. Und jetzt habe ich eine sehr lange Anleitung gemacht zu deiner Frage.
Ich finde das auch spannend, also muss man dazu sagen.
Genau, und das ist das, was die Leute halt einfach vergessen. Sie denken, heutzutage wird Biodynamie so genommen, ich bin jetzt biodynamisch, als sowas so was Elitäres fast. Gell? Ich kann es mir leisten, einen kleinen biodynamischen Hof zu haben.
Wir sind ja jetzt nicht so in dem Podcast hier diejenigen, die sich irgendwie krass an Konventionen halten müssen. Also es ist ja auch ein krasser Modetrend, dass ich Betriebe, die halt... Also jetzt mal objektiv betrachtet nicht wirklich biodynamisch aussehen, aber halt Demeter steht hinten drauf. Ja. Ich glaube,
ich ganz viel aktuell höre von Leuten auch, die sagen, ja, wir machen sehr hochwertigen handwerklichen Wein, und das stimmt, ja, aber Bio ist ja jetzt jeder, deswegen ist für uns die nächste Stufe Biodynamie. Und das ist für mich der falsche Ansatz, ja.
Also
weil am Ende des Tages ist die Biodynamie ein Lebensstil, ja. Du kannst nicht... Also du musst dich schon noch mit der Anthroposophie irgendwie ein bisschen befassen. Und ich sage auch, die Biodynamie ist eine wunderschöne, zukunftsorientierte Art der Landwirtschaft, ein extrem ganzheitliches Konzept. Aber du musst natürlich dich selbst als Mensch in diesem Konzept auch wiederfinden.
Ja?
Du kannst dich nicht mit der Anthroposophie auseinandersetzen und sagen, ich arbeite biodynamisch, weil was bleibt dann? Präparate zweimal im Jahr ausbringen? Sorry, aber die da im Internet zu kaufen, das ist
nicht biodynamisch. Wollte gerade sagen, es geht ja mittlerweile auch, dass du es wirklich im Internet kaufen kannst.
Ja, voll, ja. Und es ist schon eine Lebensphilosophie und deswegen die Größe spielt da gar keine Rolle, weil am Ende ist das eine mentale Einstellung und das kannst du auch mit einem 100.000 Hektar, das gibt es zwar nicht, aber es gibt ein tolles Beispiel in Ägypten, wo es eine Kooperative gibt, die haben glaube ich 10.000 Hektar Landwirtschaft, alles Demeter, ja. Da geht's ja darum, dass du diese Impulse setzt, diese Mikroentscheidungen, diese ganz kleinen Prozesse, die überall stattfinden,
ja.
Die sind ja entscheidend in der Biodynamie, dass du einfach eine andere Einstellung zum Leben, zur Landwirtschaft, zum Organismus, den als ganzheitliches Konzept verstehst und dich selbst in diesem Organismus auch wiederfindest. Das ist ja die Grundidee. Und ob du dann 2 Hektar oder 2000 Hektar, das ist eigentlich egal. Natürlich musst du da noch Leute finden, die das mittragen, keine Frage, das ist vielleicht die Herausforderung. Aber
dann deutlich mehr Leute als im konventionellen Bereich.
Sicher, natürlich, ja. Aber wir sagen, manchmal ist es für uns einfacher, weil schau dir die meisten Weingüter an, die biodynamisch arbeiten. Und ich kenne viele, die gerne Tiere und andere Bereiche der Landwirtschaft hätten, was ja dann die Ganzheitlichkeit eigentlich wäre.
Ja.
Aber sie können es nicht, weil sie es sich nicht leisten können, keinen Platz haben oder einfach nicht die Leistung erbringen können, weil sie alleine sind. Das können wir als großer Betrieb eben doch umsetzen. Deswegen haben wir uns 2001 entschlossen, die Tiere an den Hof zu bringen und wirklich diesen komplett holistischen Hof auch als Weingut umzusetzen, was sicher nicht häufig der Fall ist. Und das können wir nur, weil wir eine gewisse Größe haben. Also eine Größe kann auch eine Chance sein. Ja? Ja, und, ja. Und natürlich eine Verantwortung in der Landwirtschaft, nicht zu sagen, weil das Problem natürlich dieser Idee, jeder macht einen kleinen, und ich rede jetzt nicht über Wein. Wein ist ein sehr spezialisiertes und auch ein Luxusprodukt am Ende des Tages. Ich rede jetzt über Landwirtschaft. Ja? Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, wenn wir wollen, dass die ganze Welt biodynamische und ökologische Landwirtschaft betreibt, ja? Aber jeder nur so einen kleinen, super feinen, ja, extrem spaßigen kleinen Hof hat, natürlich ist es auch viel Arbeit, ich will das jetzt nicht runterreden, und jeder tut das, was er kann, ja? Aber dann müsste nun mal auch wieder 40% der Gesellschaft Landwirte werden, so wie es früher eben auch war. Ja?
Und auch bereit sein, mehr zu zahlen.
Genau. Ja. Tages, ne? Und wir haben uns immer in der Verantwortung zu sehen, das wird nicht kommen. Ja? Wir werden nicht mehr so leben wie vor 100 Jahren, dass jeder Landwirt ist und lokal einkauft. Die Welt ist nicht mehr so und wird auch nicht mehr so sein. Das heißt, man muss in die Zukunft gehen. Und die Biodynamie zeigt da halt extreme Wege auf, ja, und auch für große Betriebe, die nun mal die Lebensmittel der Welt produzieren, ja, eben auch biodynamisch und nachhaltig und, ich meine, das ist ein verkacktes Wort heutzutage, aber wirklich gesund einfach.
Und es geht ja. Aber wenn es jemand nutzen darf, dann du, oder muss ich ganz ehrlich sagen, also, ja. Weil ich glaube, ihr lebt das halt auch. So, das war wahrscheinlich jetzt der krasseste Kurs, Thema Biodynamie, Exkurs, den wir hier im Podcast hier erlebt haben, und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, weil
du. Weil das war klar, wenn du mich einlädst.
Mir war es selber bewusst, ja. Ich hoffe, euch Zuhörern auch. Ja. Wir trinken was. Ja. Das ist ja die
Prämisse
dahinter. Wir trinken einfach gerne und wir trinken heute wahrscheinlich auch sehr viel.
Ja.
Das ist jetzt Thyme Blanc, also Thyme für Thymian.
Ja.
Du hast einen starken Bezug in die USA.
Ja.
Hängt das so ein bisschen mit dem Thema Hindukusch und weißt du, was ich meine, so zusammen? Also, dass man halt so ein bisschen Weine mit Kräutern versetzt, oder wir nennen es jetzt mal, es ist ein Euphemismus, aber wir nennen es jetzt mal Kräuter.
Ja. Ja, das Lustige ist ja, also wir haben schon häufiger drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, aber es ist ja bei uns so ein No-Go, wie viele Dinge halt im Wein, gell, wie kannst du den edlen, tollen Wein versudeln mit Kräutern so ein bisschen, gell? Und man kennt das aus dem Vermut, wo man schlechten Wein nimmt, gell, und mit Alkohol und Kräutern besser macht. Aber wir haben schon häufiger drüber nachgedacht vorher, und eigentlich muss ich sagen, das haben wir Patagonia zu verdanken, der Klamottenmarke in den USA. Eigentlich, die Uridee war ja, dass wir den Wein, der Wein ist für sie gemacht worden, und Patagonia selber hat ein kleines, sehr selektioniertes Weinprogramm, Chateau de Beru, ein paar amerikanische Winzer, Frank Cornelis.
Das ist geil, das wusste ich nicht.
Ja, ja, das gibt es natürlich nicht in Europa, es gibt es nur in den USA, das heißt Patagonia Provisions, der Yvonne Chinard, der Besitzer von Patagonia, einer der für mich inspirierendsten Menschen auf der Welt. Ja.
Ich habe mir mal die Biografie so ein bisschen angeguckt, das ist wirklich sauspannend.
Ja, was der da bewegt hat, das ist ein Multimilliardenunternehmen inzwischen, und das ist komplett noch so.
Der und so ein bisschen anti-industriell einfach.
Voll,
so, ich finde es großartig.
Die haben für alle ihre Mitarbeiter gratis, was in den USA nicht ein Standard ist, gratis Kindergarten, gratis Schulen. Der kommt rein, immer noch mit Flipflops, ist 85 Jahre alt, ja, und erzählt mir gerade, er war gerade surfen und so. Und das ist einfach ein krasser Typ. Ja, und der hat wirklich was bewegt und auch politisch viel bewegt auf der Welt und viel Lobbyarbeit betrieben. Der hätte sicher auch einen einfachen Weg gehen können und noch mehr Milliarden, aber das ist eben nicht sein Ziel, sondern das Unternehmen ist sein Ziel. Auf jeden Fall ist seine Zukunft, er will halt die Landwirtschaft verändern, vor allem in den USA. Und das ist sicher ein sehr nobles Ziel, und ich hoffe, dass, und da tut er auch schon sehr viel bewegt. Mhm. Und er ist ein weinpassionierter Mensch.
Krass,
richtig. Ja, cool. Und der hat dann einfach ein paar Leute von sich auf die Messe geschickt, und ich habe ihn lustigerweise auf der Probe kennengelernt. Ja? Also seine Leute, nicht ihn. Ja? Und die haben mir erzählt, die wollen ein Weinprojekt machen mit einem führenden biodynamischen, weil sie machen ganz viel mit Regenerative Organic, was dann wieder eigentlich biodynamische Landwirtschaft ist, also regenerative Landwirtschaft. Das heißt, dass man das CO2, was man, also mehr CO2 bindet, als was man ausgibt in die Erde. So ist das dann über die Jahre entstanden. Wir haben viel geredet, ich war dort, ich habe mich mit ihm getroffen, und wir haben ganz viele Synergien. Wir haben ja auch eine eigene Waldorfschule am Hof, und seine Frau macht ganz viel eben mit alternativer Schulbildung und sind sehr interessiert an Waldorf und Montessori und so haben sich viele Dinge überschnitten, und wir haben dann gesagt, okay, es wird irgendwann entstehen, und lustigerweise mit unserem Importeur Seth Rovine, der ist dann auch noch mit da einbezogen worden, und Brian McClintic, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, klar, natürlich, ist der
Master. Genau, aus der SOM-Doku, der jetzt auch
ein Hippie in Oregon ist. Ja. Und halt auch einen saugeilen Weinclub macht, Alter.
Genau, ja, Viticol, ja. Und es sind einfach coole Menschen da, und die Vanya aus Kanada, die ist auch mit dabei, die macht, hat Levon Papillon und Joe Beef, was so die bekanntesten Reste aus der Naturweinwelt in Nordamerika, das waren die ersten eigentlich in Montreal waren. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall ist das mit denen dann gestartet und die sind halt mega interessiert an Co-Ferments und anderen Dingen mit Wein, Infusionen, die wollen wirklich so dieses ganzheitliche Wein dann auch nach vorne bringen und nicht immer nur Wein muss Wein sein. Ja?
Ja.
Und das war natürlich, ey, genau, das wollten wir schon immer machen, aber wir haben uns nie getraut, let's do it. Ja. Und wir haben dann einen Pinot Blanc Batch gehabt, das ist eine Einzellage, wir haben nie einen reinen Pinot Blanc gemacht, das geht normalerweise, verschwindet das in Blends, weil es nicht so viel auch ist. Und ja, dann haben wir den Wein mal ausprobiert mit Kräutern. Das ist wie so, also wir haben natürlich Kräuter aus dem eigenen Weingarten genommen und in der Zeit, das war schon so ein bisschen Spätherbst, war es natürlich eher kühl und da ist jetzt nicht so viel, was da noch viel Aromatik hat. Das war die Frage Rosmarin. Wir haben Rosmarin mit einem Rosé ausprobiert, das war dann zu dominant.
Wie lange wird das eingemeischt? Oder?
Nein, das ist wie Trockenhopfen beim Bier.
Ah, ja,
also krass, wir haben im Endeffekt den Thymian genommen in einem Netz und dann das Netz sozusagen in den Wein gehängt und dann den Wein infusioniert.
So, das kann ich mal reden, ja. Okay, das macht wahrscheinlich auch Sinn, weil...
Jetzt redet der Marcel gerade hinter uns, also ich hoffe, das stört euch nicht. Ja.
Nein, das sollte...
Zum Glück müssen wir sein Geblabber nicht hören gerade, sondern dürfen hier sitzen.
Das ist deutlich weniger substanziell als das, was der Niklas
ja, auf jeden Fall ist so der Wein dann entstanden. Also wir haben den dann wie trocken gehopft, also so wie das beim Bier funktioniert, haben wir es mit dem Wein gemacht. Und der Thymian finde ich, ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein Beispiel, wie man eben auch Wein anders denken kann ein bisschen. Und ist für uns natürlich auch ein Projekt zu lernen. Es ist jetzt nicht, dass man da jetzt die neue Inkarnation des Weins gefunden hat, aber wir finden es irgendwie ganzheitlich ein Kraut, was in dem Weingarten wächst, ja, irgendwie mit Wein zu verbinden. Warum nicht? Ja, im Bier ist das schon immer gang und gäbe, im Spiritosenbereich ist das gang und gäbe. Und ich finde, wir müssen uns im Wein auch mal von unseren Dogmas und die Trinen irgendwie weiterentwickeln, ja, und sagen, hey, was, weil ich, lustigerweise war ich auf einem Seminar beim Wild World Festival in New York, da waren fast nur amerikanische Winzer, das war letztes Jahr, die machen alle Co-Ferments und so, das ist ja gang und gäbe inzwischen, und da wurde dann die Frage gestellt, warum und wie das entstanden ist, und dann hat der gesagt, der eine hat davon gesagt dann, na, weil wir nehmen, was wir haben. Ja, und das fand ich einen geilen Ansatz. Und genau das machen wir auch. Wir nehmen einfach das, was wir dort haben, und es macht einfach logisch Sinn. Ja.
Ich habe den Wein jetzt auch das erste Mal probiert und ich muss ehrlich sagen, ich hatte mega Schiss. Also nicht so, weil ich bin da echt offen und sowas, aber ich habe mir gedacht, okay, krass, Thymian ist halt schon intensives Kraut, aber das ist ultra dezent.
Ja.
Also wenn du das jemand hinstellst,
Das
weißt du nicht. Du sagst, okay, der Wein hat halt eine geile Herbalität, der ist kräutrig, der hat eine geile Struktur auch.
Ja.
Das ist in Reinform eigentlich Pinot Blanc, der einfach ein bisschen würziger ist.
Ja.
Und ich finde das eine absolut herausragende Angelegenheit. Ich bin gerade positiv mehr als überrascht.
Nice.
Prinzipiell stehe ich solchen Sachen schon skeptisch gegenüber.
Ja.
Aber halt, ich denke mir so ganz ehrlich, Wein ist schon lange irgendwie auch ein bisschen mehr als einfach nur so ein krasses Sensorikmonster, wo du einfach nur Ding und Lage rausschmeckst, also so Traube, Lage, Winzer und sowas.
Ja.
Sondern allein, wenn ich mir das Produkt Petnat anschaue oder sowas, das ist ja, ich glaube mal, popkultureller kannst du Wein ja nicht machen.
Ja.
Und da ist sowas dagegen hochgradig seriös und mir taugt das gerade wahnsinnig gut. Ja.
Vor allen Dingen, wenn ich noch einen letzten Satz zu dem Wein sagen darf, am Ende... Wir denken ja auch, wir wissen ja, was Terroir ist, aber wenn wir jetzt, was wissen wir wirklich wissenschaftlich darüber? Nicht viel, ja. Das ist ja nur unsere weingemachte Idee, was wie Terroir schmeckt. Das ist ja in Deutschland, kannst ja auch mit einem deutschen klassischen Winzer 5 Wochen diskutieren, der wird dir erzählen, man braucht Schwefel und aber das ist ja menschgemacht alles, ja. Auch Naturwein-Terroir-Idee ist ja irgendwo menschgemacht. Wein ist menschgemacht, es gibt keinen Naturwein in dem Sinne, ja. Und am Ende hat das, der Thymian ist wirklich in dem Weingarten gewachsen. Dann ist das auch Terroir. Weißt du, was ich meine? Was ist Terroir? Ja?
Das wusste ich nicht, finde ich umso krasser, ja.
Und ein Kraut und eine Pflanze hat ja genauso von der Pflanzenphysiologie dann am Ende denselben Terroir wie ein Wein dann auch. Ja? Also da will ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber machen, sondern es muss halt gut sich anfühlen und es fühlt sich in dem Wein gut an.
Also ich kann euch echt sagen, selbst mit einer gewissen Skepsis, wenn man da rangeht, und die war bei mir wirklich nur gering, weil ich die Weine von Weinklang echt schon sehr, sehr lange gerne trinke. Selbst dann ist das wirklich einfach unfassbar seriös, hervorragend gemachter Wein und clean. Also das hat nichts mit irgendwie Freakstoff zu tun, sondern das schmeckt einfach wahnsinnig gut. Also
cool.
Da könnt ihr euch drauf freuen, definitiv.
Und denn Kraut ist auch noch ein Haltbarmacher, gell? Das ist ohne Schwefel abgefüllt und die Kräuter geben natürlich eine extreme Haltbarkeit, gell? Deswegen hat man das ja früher auch im antiken Bereich gemacht. Ja? Das ist ja nicht unüblich. Das gab es ja früher schon.
Nächster Wein, wir gehen gleich ein bisschen weiter. Das ist tatsächlich mein allererster Kontakt mit Mainklang gewesen, konkret. Das war, ich weiß gar nicht, was damals der Basisjahrgang war. So, das war 2015 auf der Pro-Wein.
Ja, 2014 war der erste.
Ja, dann war es der erste wahrscheinlich. Und ich habe den Wein damals mit auf die Pro-Wein geschleift, weil es einfach darum ging, dass wir was anderes verkosten, weil wir waren damals in so einer Gruppe unterwegs und ich sag mal ganz direkt gesagt, da wurde halt viel konventionell gesoffen und ich habe den Wein auf den Tisch gestellt, war natürlich völliger Rookie, damals 2015, wie gesagt, noch, war ich gerade mit der Ausbildung fertig, glaube ich, und das hat mich sowas von weggehauen und ab das war für mich die Initialzündung und ich weiß heute aus guter Erfahrung, das hätte so schief gehen können, wenn du mit Maische startest, gibt es echt viel Scheiße.
Ja.
Oder halt Zeug einfach, was man so sagt, also gerade so im konventionellen Bereich ist ja Orange mittlerweile irgendwie so ein Produkt, was irgendwie inflationär durchgeballert wird, hauptsache nach irgendwas naturnah ist, was völliger Quatsch ist. Deswegen muss ich aber auch gleich nochmal dazu sagen, das ist nochmal eine deutliche Stufe über dem, was ich damals getrunken habe. Also das ist...
Ist lustig, dass du das sagst, weil...
Sorry. Also ihr dürft euch nicht wundern, wir sitzen im Glaskasten, draußen sind 200 Leute und... jeder pöbelt rein.
Ja.
Das ist schön, weil.
Wie so im Sportstudio, da haben die das ja auch immer. Weißt du, wo dann draußen die Fans sind oder so bei einem Event oder so bei einer Weltmeisterschaft?
Das hat auch einen relativ ähnlichen Spirit, weil die sind ähnlich besoffen, es sind relativ viele Hools dabei.
Nice.
Was ist da drin? Also konkret.
Also grundsätzlich ist lustig, weil ich sagen wollte, was du gesagt hast, weil der Jahrgang, das jetzt der 19er konkret weiß, erinnert mich am meisten zum 14er. Den du wahrscheinlich das erste Mal damals getrunken hast.
Ja.
Und beide, das ist seit dem 14er hatten wir das nie mehr. Die Weine waren immer ein bisschen fülliger und aromatischer
das
als der 14er.
Das ist so unfassbar
Der 14er hatte genau das, was der hat. Dieses fast so Gebirgsbachkräuter, die runterlaufen. Weißt du, so extrem klar und irgendwie erfrischend. Was man von einem Traminer, Maischvergoren einfach häufig nicht kennt, finde ich. Und auch so diese Grapefruit-Säure, weniger jetzt dieses opulente Traminerartige. Ja. Und also hier der Weingarten, den haben Werner und Angler damals selber gepflanzt, 2001, 2002, irgendwie so in der Zeit, also ganz in ihrer Anfangszeit. Und das ist ein gemischter Satz aus Traminer. Und lustigerweise hat Nicolas Joly den Werner und Angler damals inspiriert dazu, weil er eine Rede gehalten hat und über den Weingarten als... Klasse geredet hat. Also wie in einer Klasse, wie wir Menschen, ja, wenn wir in der Schule sind, brauchst du ja auch diese ganzen verschiedenen Charaktere.
Ja.
Und ein moderner Weingarten heutzutage sind nur geklonte Menschen. Überleg mal, jeder wäre gleich in der Klasse. Wir wären alle sehr uninspirierende, unkreative Menschen. Ja,
kacke, ne?
Ja, es wäre nicht schön. Ja. Und so schaut der moderne Weingarten auf. Ja. Ja. Aufgepfropft und geklont und dann im Spalier, bam, Monokultur, fertig. Ja. Und das hat die damals, glaube ich, sehr bewegt und so ist auch Sachen wie Graupert und so entstanden und die haben den Weingarten gepflanzt auf der Basis mit ganz vielen verschiedenen Traminer-Klonen. Da sind drei Traminer-Sorten drin, der rote Traminer, der eine Abzweigung vom Gewürztraminer ist, aber nicht genau dasselbe, dann der Gewürztraminer und dann ist der gelbe Traminer drin, der im Endeffekt dasselbe ist wie, Sauvignon. Also aus dem
Quatsch, diese ampelografische Verwandtschaft ist mir bekannt oder sowas, aber ich finde es halt faszinierend, weil du schmeckst de facto kein wirkliche bekannt, also das ist sowas von dermaßen unterschiedlich.
Und ich finde schon, dass der weiße Traminer hier dominiert, weil du hast halt nicht so diese klassische Rose und dieses opulente in dem Wein und die Süße, sondern du hast halt mehr so Kräuter. Lustigerweise erinnert das fast so ein bisschen, das schließt schön an Thymian Blanc an. Also ich würde auf jeden Fall Thymian Blanc erst trinken, auch wenn es ein Kräuterwein ist. Vielleicht das Wein kurz, das Glas kurz vinieren, ja, damit man den Kräuterduft rausbekommt.
Boah,
und dann schließt es aber schön an, ja, weil das hat diese Kräutrigkeit, das Kamille und auch Oolong-Tee, also ein bisschen gerösteter Tee. Aber dann auch eben mehr so weiße Blüten. Und ich glaube, das macht viel der weiße Traminer. Und lustigerweise, 2014 war der erste Jahr und das war so der erste Wein, den Werner und ich zusammen kreativ, mit der Angler natürlich, die am Ende die Kreativmeisterin im Weingut ist, wir drei zusammen haben irgendwie diesen Wein als ersten Wein gemeinsam entstehen lassen. Ja, wir haben vorher den Konkret Rot gehabt, das heißt Betonei, Fermentation und Ausbau.
Ist auch ein schönes Bild von einem goldenen Schnitt drauf.
Exakt,
ist für euch auch eine ziemlich wichtige Angelegenheit.
Genau, der goldene Schnitt ist auch wieder trägt das Biodynamische und auch viel so Lebensphilosophie in sich. Da geht es ja um das Pentagon. Lustigerweise war ich jetzt bei Foradori gestern und der Vater von denen, der Rainer Zierock, glaube ich, heißt er, hat ein Buch geschrieben, das heißt das Pentagon. Und da geht es eben viel um Biodynamie und andere Art Landwirtschaft. Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich nichts darüber erzählen. Aber ich finde es lustig, da ist auch ein großes Pentagon vorne auf dem Etikett und ein tolles Buch allein jetzt vom Ausschauen und bin sehr gespannt, das zu lesen, aber ja, so schließt sich halt der Kreis und das Pentagon ist eben die Nummer 5, also die 5 ist ja numerik die wichtigste Zahl, weil 4 sind die 4 Elemente und 1 der Mensch, das bedeutet der Mensch in den 4 Elementen.
Ja, krass.
Da geht es dann ja weiter, also so hat man früher diese perfekte Form, die Eiform ja auch kreiert über diese verschiedenen Formen. Das ist jetzt schwer zu erklären, wenn ihr
das Bild. Ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen, das ist total faszinierend. Also mehr oder weniger entsteht halt so eine gewisse Zirkulation in dem Wein. Das ist wirklich, fasziniert mich gerade wirklich krass, weil der Wein ist unfassbar schön. Das hat eine, also ich weiß nicht, ich bin generell großer Fan davon, oder was, für mich ist es eigentlich fast ein Must, wenn du Traminer hast, dann bau ihn auf der Maische aus,
ja,
als Maischeburgunder, weil das ist eine Rebsorte, die profitiert so maximal von Maischekontakt, weil ich finde, das ist halt einfach nur puffig oft. Also nicht in dem Fall, versteht sich, aber so klassisch ausgebauter Traminer ist dann halt recht eindimensional puffig.
Wir hatten vorher, eben bevor ich kam, hatten wir in so einem klassischen Traminer Stahltank ausgebaut, total aromatisch, ich habe gesagt, das ist ein belangloser Wein. Ja. Und die Trauben, der Weingarten war so geil. Ja. Mhm. Und es war einfach ein belangloser Wein. Ja. Und wir fanden ihn alle nicht geil. Das hat nur süß geschmeckt, auch wenn er nicht süß war. Und dann haben wir gesagt, ey, lass das den Konkret weiß machen. Ja. Warum nicht in weißen Betonei-Wein? Und das war der erste richtige maischvergorene Wein, den wir gemacht haben. Und lustigerweise aus dem Ganzen, ja, wenn du jetzt in unser Sortiment schaust, 90% unserer Weißweine sind Maischvergoren. Und nicht, weil wir jetzt den Trend Orangewein gegeben haben.
Ach, ich sag mal, der Trend ist ja vorbei fast schon
eigentlich. Ist eigentlich schon vorbei, ja.
Und es gibt ein paar Leute, die sind Trittbrett fahren und es gibt ein paar Leute, die haben es revolutioniert. Sicher. Und da gehört ihr halt, Foradori und ein paar andere noch dazu.
Ich finde es halt so spannend, auch für unsere Region, muss ich einfach sagen, weil wir sind eine warme Region, es ist flach, es sind schwere, sandige, lehmige Böden.
Also für alle, die jetzt nicht googeln wollen, wir sind nicht im Burgenland.
Genau, das haben wir ganz erwähnt.
Ein pannonisches Klima noch, oder?
Genau, voll pannonisches Klima. Okay. Ja. Mehr noch als Gold sogar, ja. Das ist voll pannonisch. Viel Wind, sehr heiße Sommer, sehr trocken, wenig Regen, lange Vegetation, sehr mildes Klima auf eine Art und auch sehr milde Weine. Aber im Weißwein kriegst du halt relativ hohen pH, 5 Promille Säure, ja, und so traditionell extrem viel aromatische Sorten. Muscatella, gelber Blüten, Muscatella, alle Variationen, Muscat Otonel, Traminer sehr lange dort in der Region, Pinot Gris sehr lange in der Region, also sehr aromatische Rebsorten, die aber einfach unmaischvergoren häufig einfach belanglos sind. Das muss man einfach sagen, weil keine Säure, aromatisch, warm, langweilig, fett, grüne Weine, ja, die einfach keine. Und jeder versucht dann im Seewinkel diese extrem klaren, stahligen, reinzuchthäfen Weine da zu erzeugen, aufgesäuert, ja, voll natürlich, ja, und irgendwie, glaube ich, haben wir in den so 12, 13 Jahren, glaube ich, so versucht, unseren Weg mit Weißwein zu finden und ich glaube, Maischvergärung war dann für den Werner und die Angler auf einmal so dieses Aha-Erlebnis, ja, und jetzt ist es unser Stil und wir reden auch gar nicht mehr über Orangewein und Maischvergärung, sondern es ist einfach Teil unseres Weinausbaus. Ja. Das ist gar nicht für uns mehr eine Thematik, sondern alle Weine, sogar nicht maischvergorene Weine, haben irgendwie 24 Stunden Maischestandzeit. Ja, das ist für uns irgendwie ein Ausdruck des Terroirs geworden. Ja.
Ich finde es eine großartige Philosophie, eine großartige Idee. Ich kenne auch wenige Betriebe und ich finde, muss fairerweise so sagen, Golz und Region und auch generell Neusiedlersee, auch bei euch unten in der Ecke, das ist eigentlich schon. Für mich waren das so die Eye-Opener, was das Thema generell Naturwein auch betrifft. Für mich. Ja. Also ich war unfassbar gerne früh in der Region unterwegs, habe bis heute einen kranken Österreichs-Spleen. Aber das, was wir gerade verkosten, das fasziniert mich nochmal auf einem neuen Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben den dritten Wein und das ist jetzt für mich persönlich so eine kleine Hassliebe, weil ich...
Finde ich auch.
Ja, auch tatsächlich. Cabernet Franc. Das ist prinzipiell eine großartige Rebsorte. Eine Rebsorte, die du eigentlich sehr gut, ich finde, zuordnen kannst, wenn du tatsächlich, ich gehe jetzt mal vom Stereotyp aus, also von Loire, wenn du das probierst, das kannst du relativ gut zuordnen, finde ich. Gerade so Saumur und Bourgogne und Chinon, was es alles gibt. Aber ich finde das oftmals recht so ein bisschen gleich, also ein bisschen monoton auch. Ja. Ich finde, da bewegt sich für mich ein bisschen zu viel. Ich bin jetzt gespannt, was da drin ist. Cool. Wie habt ihr das gemacht?
Also erstmal ist ja zu sagen, wir haben nie internationale Rebsorten.
Oder besser gesagt, warum steht das bei euch überhaupt?
Ja. Also wir haben nie internationale Rebsorten fokussiert. Man muss dazu sagen, ich habe die Geschichte ein bisschen erzählt, wir sind ja ein Hof, wir sind eine Landwirtschaft. Ja, wir sind nicht ein Weingut, wir sind eine pure Landwirtschaft, ein gemischter Hof, wie das im klassischen Sinne eben so früher auch war. Weiter nach vorne gedacht. Und der Großvater von Berner war so der Weinbaubeauftragte in der Familie und wir hatten damals schon immer 10, 12, 13 Hektar oder sowas Trauben. Und wir haben an Schlumberger zum Beispiel verkauft. Also wir haben nicht an die Genossenschaft verkauft, weil wir damals schon auch Bio waren. Wir sind ja seit den 80er Jahren Bio. Aber haben viel so an so große Weinbaubetriebe eben verkauft. Wir waren ein klassischer landwirtschaftlicher Traubenverkäufer, ja.
Ich war neulich in Stuttgart in so einem Demeterladen und stand halt einfach im Mainklang rum. Also das ist halt,
das ist sehr geil.
Ich finde das geil, weil da draußen drumherum herum war wie nur Schrott. Also klar, Bio-Wein oder sowas, wo du weißt, was da für Schindluder getrieben werden, das ist halt oftmals leider einfach nur eine Worthülse. Aber das ist halt einfach geil, wenn man einfach ein bisschen Hektar hat und ordentlich abliefern kann. Vor allem auf dem Niveau, und das fasziniert mich. Und man kann das jetzt als Spitze bezeichnen. Ich schätze auch die Weine von Heinrich oder sonst was, aber ihr liefert für mich bei der Größe auf einem ganz anderen Niveau ab. Also das ist nicht böse gemeint oder sowas. Das ist eine persönliche Präferenz.
Ja, glaube ich auch. Ja. Aber was ich, glaube ich, auch gut finde, und das kann ich dem Berner und der Angela extrem hoch anrechnen, sie haben keine Angst, einen mutigen Weg zu gehen. Angst ist eine Thematik, die sie eh nicht kennen. Ja? Manche würden das vielleicht naiv bezeichnen, aber das ist für mich eine gewisse Freiheit und ein Gefühl von Freiheit, die ich immer von ihnen bekommen habe und auch am Hof extrem gelebt ist. Ja? Es wird sehr viel dafür erwartet, für diese Freiheit. Ja? Also man muss sich sehr als Mensch auch fordern und auch diesem Lebensstil auch unterordnen, was aber auch wieder ein Gefühl von Freiheit ja ist. Ja? Weil was ist Leben? Ja? Diese ganze Ablenkung, die wir haben, was bedeutet das am Ende des Tages? Und ich fand es immer toll, dass es das... Und jede dumme Idee, die ich hatte... wurde immer 100% umgesetzt. Aber sie haben das dann umgesetzt mit dieser Freiheit, die ich als Individuum nicht hätte haben können. Ja? Das ist was, in was sie reingeboren sind. Ja? Und nicht... weißt du, was ich meine? So, das ist so, das kannst du gar nicht...
Ich
weiß voll,
was du meinst. Ja? Ich möchte nämlich da auch ein bisschen korrigieren, beziehungsweise einfach nochmal das gerade zurechtrücken. Wenn ich mit Gernot so über die Weine auch spreche und sowas, ich finde das faszinierend. Er macht eigentlich das, was Naturwein ist, wenn Leute mit dem Thema noch nicht so viel anfangen können. Ja. Und dann einsteigen sie ein, okay, und du probierst so, sagen wir mal, den Naked White oder die auch ein bisschen die reduktiveren Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Weißburgunder und Chardonnays, die sie dann so ausbauen. Das holt die Leute schon ab, finde ich.
Voll.
Er macht es halt auf einem extremeren, gleich konsequenteren Level vielleicht oder sowas. Das ist halt Naturwein in Reinform, das würde wahrscheinlich gerne nicht mal über seine Weine sagen. Also ich mag die Weine sehr gerne, aber
ich glaube, es ist so anders, weil ich meine, ich kenne Gernot jetzt auch nicht persönlich so eng, aber ich kenne die Weine natürlich und finde toll, was sie machen. Aber es ist natürlich auch immer eine Erfahrungsspanne. Ich meine, als der Werner und Angela gestartet haben, sehr natürliche Weine 2001, 2002 so schon zu machen, da glaube ich, hat er gerne noch sehr klassische Weine gemacht und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und das ist einfach
aber Winzer, Salzberg und sowas, wenn du das heute
verkostest. Genau, und das sind große Weine gewesen und jetzt hat er einen anderen Weg eingeschlagen und ich glaube, das kann man noch nicht vergleichen, weil wir haben andere Böden, anderes Klima, eine andere Region und auch eine andere Philosophie, Wein zu machen, das kann man gar nicht vergleichen, aber ich glaube, unser Weg war auch immer ganz klar, Weine an die Menschen zu bringen. Also einfach zu sagen, hey, wir wollen auch, dass unsere Weine A, faire Preise haben. Davon werden wir auch nie wegrücken. Wir wollen auch, dass die Leute echt sagen können, in Amerika sehe ich das immer viel. Wir sind natürlich auch fett vertreten in L.A. und New York und bla 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 in den tollen, coolen Hipster-Bars, was auch immer. Aber unsere Weine, und das macht mich am happiesten immer, ja, sind auch in Arkansas, in Oklahoma, in Nebraska, ja, wo Menschen nicht mehr wissen, was Bio-Wein bedeutet. Und das tollste Kompliment ist für mich, wenn ich dort bin oder allgemein in der Welt und jemand kommt zu mir und sagt, hey, ich habe mal einen Wein getrunken, ich habe das gelesen und habe danach angefangen, zum lokalen Bauern zu gehen, einzukaufen und zum lokalen Metzger und
habe mich mit Sauerteig vergessen. Ich glaube, die Labels haben die gar nicht so. So Bioland, Bio
oder Bio darfst du ja gar nicht aufschreiben in den USA.
Ist das krank?
Und Demeter ist halt sauklein dort, das muss man ehrlich sagen. Und es ist halt einfach, das bewegt uns und mich auch. Ja. Das ist für mich Erfolg. Ja. Weil Wein ist, seien wir ehrlich, wie gesagt, ja, wenn die Welt morgen untergeht, wen interessiert Wein? Ja. Aber, oder unsere Weine, ja, unsere Nerdweine. Aber die Leute zu bewegen, sich zu verändern und nachzudenken über das Leben und was sie essen und so, das finde ich besonders, ja. Und nochmal ganz schnell darauf zurückzukommen, jetzt sind wir abgedriftet, aber von dem
Wein. Gar nicht schlimm, ich finde das super spannend.
Finde ich auch gut, ich drift gerne ab. Aber wir haben das damals eben gepflanzt, weil eben Schlumberger und solche Weingüter gefragt haben nach internationalen Rebsorten. Das war so in den 80er Jahren. Also der Weingarten müsste aus den Mid-80ern sein. Mhm. Und wir haben damals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot kam auch in der Zeit zu uns, ja, und so Sachen. gepflanzt. Auch Chardonnay kam in der Zeit. Wir haben kein Chardonnay, aber viele andere in der Region haben
Chardonnay. Auf jeden Fall.
Tolles Chardonnay. Ja. Ja. Das kam alles so in der Zeit mit dieser Internationalisierung des Weins auch. Und wir haben viel davon natürlich ersetzt mit den lokalen Rebsorten, weil das einfach der Fokus ist. Und ich glaube, der Werner hat sich auch immer ein bisschen schwer getan, damit so nach draußen zu gehen. Mhm. Und wir haben ja diese Tageszeitenweine, die auch bei
in der Frage
geil pusht.
Das war auch was tatsächlich auch eine gewisse Initialzündung für mich damals. Ich habe die damals auf der Roadshow von mir Naturell, ich weiß nicht, ob du mich erinnern kannst, mit dem Höpfen zusammen,
war ich
da bei dir.
Ja.
Großartige Sachen. Also gerade Veltliner, Pinot, das ist
genau.
Geiles Zeug. Ja.
Und da haben wir auch schon Syrah drin verarbeitet, der Nacht Edition 3. Ich glaube, den hat es gar nicht nach Deutschland geschafft, ja, weil da gab es so wenig von. Es war ein reiner Syrah mit ein bisschen grüner Berliner, Carbonic vergoren. Das cool. war ein geiler Wein und das war für uns so, das war ein Zufallsprodukt. Ja. Das ist jetzt eine zu lange Story, aber es war gar nicht geplant und dann wurde der Syrah geerntet anstatt was anderem und dann war es der geilste Wein am Ende des Jahres. Ja. Und lustigerweise hat die Angela und ich, wir fanden immer diesen Cabernet Franc. Cabernet Franc 2018, ja. Immer geil und normal wird das halt auch irgendwo in einem Blend untergehen. Ja, das ist so eine kleine Parzelle. Und die Idee der Tageszeitenweine ist ja, dass wir Parzellen, besondere Weine jedes Jahr hervorheben. Es ist jedes Jahr was anderes, also immer ein One-Off, immer eine Edition. Und wir haben den Wein halt reserviert im Endeffekt, um was Besonderes damit zu machen. Ja, und der Werner, glaube ich, war immer ein bisschen nervös, ja, was ich auch verstehen kann, ja, mit Cabernet Franc und dann haben wir den zusammen verkostet und wir fanden ihn alle drei so geil und haben gesagt, das ist einfach, das ist Cabernet Franc mit einem eigenen Charakter, das ist ein Seewinkel Cabernet Franc, das ist nicht irgendwie versucht, was zu kopieren oder so und mir geht es auch gar nicht um die Rebsorte, ja, sondern es ist einfach ein toller Wein, der für sich so steht und wir wollten es einfach nicht irgendwo unterverschneiden und dann haben wir gesagt, hey, füllen wir es separat und ihr habt dann gesagt, hey, wir wollen es im Paket und so ist das entstanden. Ja.
Ich schließe mich an. Also wie gesagt, ich habe die etwas ambivalente Beziehung zur Rebsorte grundsätzlich. Ich mag das sehr gerne und jetzt finde ich besonders spannend. Das, was ich an Cabernet Franc oft kritisiere, gerade so ein bisschen die reduktiv arbeitenden Betriebe, also sprich Gloruchat oder Guibertin oder sowas, hast du immer so ein bisschen dieses bisschen zu dünne Wässerchen.
Ja.
Und das ist alles andere als Fett, also der von euch jetzt.
Na,
das hat aber Tiefe und Saftigkeit. Und das ist das, was ich oft an Cabernet Franc vermisse.
Das ist reif.
Ja. Weißt, das ist reif. Unreif, ja. Wie macht ihr das? Lest ihr auch so, oder wie ist so das Thema Lese bei Naturwein, was ich gerne mal kritisiere und oft kritisieren muss leider, ist halt, wir gehen raus und lesen so, dass wir gerade so auf 9,5 Alk oder 10% rauskommen. Es gibt sicherlich Rebsorten bzw. Stile, die irgendwie da dienlich sind, aber meistens einfach nur grüner Scheiß. Und Cabernet Franc ist, glaube ich, eine Katastrophe.
Ja, voll. Ich glaube, das ist eine große Thematik im Naturwein, wie wir auch irgendwie ein bisschen wieder, wo sich das Tempomat wieder in die andere Schwingung bringen muss oder die Waage wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen muss, dass die Leute zu früh einfach lesen und sagen, hey, ich lese extrem früh, hab dadurch natürlich keine Fäulnis, hab niedrigen pH, ja, und für mich ist nicht das Ziel, brutal 0-0 Wine zu machen, und mit der Permisse dann einen belanglosen, generischen Wein zu machen, sondern ein Wein, der nicht reif ist, ist kacke, period. Ja. Und für uns
müssen wir schon. Das Schöne, wenn du davor vor allem als Sommelier und Händler unterwegs warst, dann hast du einen ganz anderen Standpunkt zu sowas. Das ist, ich habe früher auch immer gerne getrunken, was eben eine gewisse Distinktion und zum Mainstream hatte. Bereue das nicht. Ich habe das eigentlich auch, aber ich habe halt auch Sachen gefeiert, wo eindeutig heute sagen würdest, okay, das ist grob fehlerhaft.
Das ist einfach nicht gut. Ja. Und wenn es einfach dann nicht reif ist, dann muss man sagen, dann hast du auch als Bauer was Schlechtes abgeliefert. Das ist so, als würdest du unreife einen Salat, der nicht fertig ist, ernten oder so. Was soll das? Ja, das macht eigentlich keinen Sinn, auch so von der Pflanzenphysiologie, wenn du das anschaust und denkst so, warum? Ja, einfach nur, damit man diesen Hipsterwein dann auf die Flasche bringt, weiß nicht. Das ist für uns jetzt auch nicht der Zugang. Auch aus dem Pflanzenphysiologischen wieder und aus der Anthroposophie, die Zugänge der Biodynamie ist auch unreif ernten eigentlich, kommt nicht der Pflanze zurecht. Ja? Das heißt, wir versuchen eher eine Harmonie im Weinberg zu haben. Ich glaube, wir haben da ganz anderen Zugang und versuchen die Pflanze harmonischer wachsen zu lassen, dass die Reife früh genug auch kommt, die physiologische Reife und wir einfach früh genug reif lesen können. Ja, und so ist das. Aber man muss dazu sagen, und deswegen bleibt es auch ein One-Off, den Wein wird es nicht ein zweites Mal geben.
Ach Quatsch, scheiße.
Ja.
Schade, weil das ist gut, das ist richtig gut.
Und das war bei dem Syrah dasselbe, weil es auch nicht jedes Jahr geil ist. Ja, also wir sind trotzdem neu in der Region, wo jetzt die Rebsorten, diese internationalen Rebsorten, auch einfach nicht jedes Jahr so reif werden, wie wir es uns vorstellen. Das ist dann okay zum Verschneiden, aber es ist vielleicht nicht perfekt zum reinsortigen Wein von so einer Qualität dann auch.
Okay,
ja.
Das macht schon Sinn. Ja. Wir wollten eigentlich 20 Minuten sprechen.
Ja.
Jetzt sind 40 Minuten, geworden.
Ich bin ja selber Clubmitglied, ja. Und jedes Mal höre ich das und ich glaube, du sagst es bei jedem Podcast.
Nein, ich sage das nicht bei jedem Podcast. Das Problem ist, wir sind ja draußen gefordert. Also du musst da nicht jetzt mal hinstehen, musst meinen Wein ausschenken. Ich muss dumm gucken, was ich auch sehr gut kann.
Ja.
Das wird nachher noch schlimmer.
Aber das tun wir gerade schon, also es geht schon.
Was mich aber wahnsinnig interessiert, und das ist, was vielleicht auch so ein bisschen die Crowd so ein bisschen interessieren könnte, du hast einen ziemlichen Bezug in die USA.
Ja.
Wie kommt das? Was kommt da auf lange Zeit auf auch Europa zu, also weintechnisch? Ich weiß es, ich tue mir jetzt gerade keinen Gefallen, weil ich sehe mich die nächsten 10 Minuten jetzt zuhören. Das ist es wert, weil ich glaube, da gibt es niemanden in Europa, der so guten Einblick wie Niklas hat. Go.
Also erstmal schön, dass du mich das fragst, weil das eine Thematik ist, die einfach null beleuchtet wird in Europa. Also ich bin selbst natürlich viel in die USA gereist, weil wir einfach viel Wein auch in den USA verkaufen. Mich hat dann immer wieder gestört, als ich zurückkam und dort geile Weine getrunken habe, dass die Leute immer gesagt haben, na, amerikanischen Wein, das braucht ja keine Sau und so, und das brauchen wir ja nicht importieren, wir haben europäischen Wein.
Boomerwein,
ja.
Ne?
Ja.
So Napa-Cap und so.
Genau, ja. Und auch, das ist ja unökologisch, die Weine importieren. Und ich habe das immer zugehört und habe mir gedacht, alle Weine, die wir feiern, ja, alle diese Winzer, ja, leben davon, dass sie nach Amerika, Japan, Korea, Kanada exportieren können. Der deutsche Markt wird die alle nicht am Leben lassen. Ja, das ist einfach die Realität. Ja. Und ich fand das dann immer sehr heuchlerisch, ja, zu sagen, wir dürfen alle importieren und deswegen diese Weine überhaupt, diese Winzer entwickeln lassen. Ja. Ja, weil du brauchst, es ist am Ende, und das finde ich, wird viel zu wenig gesagt in der Branche, ein Business am Ende des Tages auch. Ja. Du musst auch damit Geld verdienen. Du kannst nicht erwarten, dass man damit kein Geld verdient und das nur träumerisch macht, weil dann ist dein Weingut in 3 Jahren weg und auch dein Weinhandel in 3 Jahren weg. Ja. Also das ist ja auch eine Geschäftsidee dahinter. Ja. Und muss man immer auch, finde ich, den Leuten vor Auge halten. Es ist nicht nur verromantisieren, es ist eine Landwirtschaft und damit muss man auch irgendwo was verdienen, damit es Sinn macht. Ja. Und ich fand es halt immer so heuchlerisch, dass die Leute einfach nicht da auch mal hingeschaut haben, was da so passiert. Ja. Und ich bin, wie gesagt, viel gereist und habe da Sachen probiert und dachte mir, Alter, die haben Weingärten, die 130 Jahre alt sind, in Lagen, da könntest du in Europa nur von träumen, ja, in der krassesten Polykultur, die man sich vorstellen kann. Ich war jetzt bei Rutsch Park.
Das finde ich spannend,
ja. Der hat ein eigenes Weingut jetzt gegründet.
Santa Barbara, Farm, ne?
Ja. So der hat jetzt ein neues Projekt in Cambria, was Central Coast ist.
Ah ja,
der liest
Central
immer,
Coast.
Der
also liest dieses Hitze Valley da?
Na, das ist Central Valley. Coast ist an der Coast, Cambria. Du fährst die Highway 1 hoch, ja, also nicht weit weg von Big Sur, was sehr bekannt ist.
Ja.
Und dann da ein bisschen Inland und der liest Mitte Oktober. Ja, das ist der, also du hast das Gefühl, du stehst
kommt trotzdem auf 12 Alg oder sowas wahrscheinlich. Ja. Was ist das so, wenn du, also
und du Leute hast das Gefühl, sind, du bist in Hawaii, Alter, und dann ist da dieser Weingarten und dann denkst du so, wow, ja. Und
der ist für mich übrigens eh die Ikone, aber das ist für jeden, der sich mit Wein beschäftigt. Rutschett Paar ist eigentlich Gott.
Und die Weine kommen bald raus und zum Glück bringe ich die auch nach Deutschland bald oder nach Österreich, nach Europa. Und dann noch muss man dazu sagen, meine Frau ist Amerikanerin, die kommt selber aus Kalifornien und dadurch bin ich noch mal mehr natürlich in die USA gereist, um Familie zu besuchen und habe da einfach extreme Freundschaften und ich liebe die Kultur dort. Ja, ich meine, viele Leute shitten über die USA, aber die meisten davon waren nie in den USA und kennen sich überhaupt nicht aus.
Das ist auch nicht mehr zeitgemäß.
Ja, also, gerade in Kalifornien, da sind die progressivsten, kreativsten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und da gibt es Winzer eben, Alex, Subject to Change und Glassmaker, Martha Stum, und da gibt es so viele Menschen, ja, wo ich Weine probiert habe und gedacht habe, Alter, das ist amerikanischer Wein. Die versuchen A, nicht europäische Wein zu kopieren, aber B, auch nicht diese aufgepimpten Parker-Scheißweine zu machen, die leider Kalifornien und vor allem Napa Valley halt mega ruiniert haben.
Ja, also ich sag mal, das war ja so in Mitte der 90er und sowas, war ja so ein Zeug wie Martha's Vineyard und Rich war ja eigentlich ganz geil, weil du hattest halt 12 Alben oder sowas.
Damals, ja.
Aber das ist halt heute nicht mehr so da. Wobei, das sind jetzt noch Winzer, die sind noch echt im coolen Bereich, sag ich mal. Aber
Rich, ich war jetzt erst wieder dort. Das ist alles auch mega, mega konzentriert inzwischen, leider. Das kannst du nicht mehr saufen. Ja.
In Siegen, ja.
Ja. Es ist einfach traurig. Ja. Aber und da gibt es jetzt diese neue Generation, wenn er hinfährt, ist einfach geil. Ja. Und die Leute sind einfach so kreativ. Es gibt natürlich auch kein Weingesetz, was die Dinge kreativer macht. Ja.
Gut, die AVAs sind dann nicht besonders
reglementiert. Das ist alles, ne? Da wird alles gemischt und unterfermentiert und what the fuck. Ja. Und das macht die Weine aber auch sehr kreativ. Und ich habe für mich, muss ich einfach sagen, viel dort getrunken, was mich extrem weitergebracht hat. Und dann habe ich gesagt irgendwann, hey, ich muss die Weine nach Europa irgendwie bringen. Und der Werner war da direkt am Start und hat gesagt, er findet das cool. Und so haben wir mein kleiner Friends, nennen wir es, also den Import von amerikanischem Wein gestartet. Ja. Und ich war jetzt erst gerade wieder dort und habe die ganzen Winzer besucht. Und ja, ich wünsche mir manchmal diese Dynamik in Europa. Und auch die, auch muss man sagen, die Freundschaftlichkeit untereinander, die helfen sich viel mehr. Hier hasst sich ja jeder, ja, im Weinbereich. Und das macht mich manchmal ein bisschen traurig, ja, weil wir haben so eine tolle Branche, uns geht so gut, wir leben so eine gute Arbeit und so einen guten Lebensstil und trotzdem wird so viel gehatet untereinander. Und das habe ich in den USA halt anders kennengelernt. Ja. Da sind die Leute viel hilfsbereiter untereinander und ich glaube, das wird uns auch manchmal gut tun, da so ein bisschen Demut.
Ich habe mich da auch mal ein bisschen so nicht ruiniert oder sowas, aber mich hat das wahnsinnig fasziniert, so das, was man da halt verkostet hat auch. Und ich habe mich das so ein bisschen eingelesen und dann, als ich mal so die Sachen durchprobiert habe, Lewandowski, Bow and Arrow, ja. Ohio Wine Farms, war für mich das Faszinierendste.
Was bald übrigens kommt, das machen wir es exklusiv in Europa.
Ja, das kannst du gleich nach Ulm weiterleiten. Also die Naturweinszene generell dort ist meines Erachtens faszinierender und deutlich weniger verkopft als in Europa.
Ja, ja.
Also ich kann nur aus der Entfernung sprechen.
Ja, ich war noch nicht dort. Aber ich bin dabei, ja.
Aber das, was
du halt probierst, die Weingärten. Ja, das Lustige ist, Fleisch ist das auch eine Chance, weil sie besitzen ja alle nicht die Weingärten, die wenigsten. Ja. Gibt es ein Derek Old World Winery, das ist so für mich...
Haben wir ja auch
im Start, das ist genau, auch das ist für mich King of the Kings, muss ich sagen. Das ist der um eine Bushido-Referenz hier zu droppen. Das ist für mich wirklich so...
Das ist so geil. Der Niklas ballert hier mit Abstand den theoretischsten und mit Abstand den tiefsten Podcast raus von allen.
Und dann
zerballert er sich quasi seine ganze Reputation und sagt, ich droppe jetzt mal eine Bushido-Referenz hier. Das ist
ja, ich war 14, 15 Jahre alt, Hardcore-Bushido-Fan. Ja, also... Credits, Shoutout to Bushido, ja, wenn er zuhört. Es ist einfach, glaube ich, teilweise eine Chance, weil sie alle mit Farmen zusammenarbeiten und dort ist halt der Traubenkauf anders als bei uns. Die sind so passioniert, ich war jetzt das erste Mal in Mendocino, das wirklich nördlich ist, wo die meisten Trauben kaufen, weil es billiger ist und auch die besseren Weingärten sind als Napa und Sonoma. Eine bessere Region, das ist traumhaft, Alter. Das ist pure Natur dort, da ist nichts. Ja. Kalifornien denken Leute immer überbevölkert dort, das ist pure Natur, das ist Wahnsinn. Ja. Und direkt an der Küste, so ein Mountain-Gebiet, ja, riesige Region mit extrem vielen Mikroklimen und Terroirs. Und da schaust du Weingärten an, da denkst du, Alter, davon kann ich träumen in Europa einfach. So viel Polykultur, da ist ein Weingarten hier in den Bergen, dann 5 Kilometer weiter der nächste und nur Wald dazwischen. Und dann wird Marihuana angebaut zwischendrin und dann denkst du so, wow, das ist so eigentlich, das ist so, das hat so lebendig angeführt. Ja.
Das ist so nice, ey, ja.
Ja. Also, das gibt's bei uns einfach nicht. Ja. Das ist einfach alles Monokultur, ist die Realität und ja, also, da können wir viel von lernen.
Leute, trinkt mehr Kalifornien, trinkt vor allem mehr Meinklang.
Ja.
Folgt Leuten wie Brian McClintock, Rashad Parr und der ganzen Bagage, weil das ist, weil dann seht ihr auch, kriegt ihr Einblicke. Also gerade Rashad Parr, finde ich, wenn er mal in Santa Barbara steht oder halt in seinem Domaine de la Côte und das runterfilmt und sowas,
ja,
das hat nichts mit dem Bild von Kalifornien generell zu tun, was man eigentlich so im Kopf hat.
Ja.
Das war wahnsinnig cool, das hat Spaß gemacht.
Ich danke dir vielmals.
Total widrige Umstände und
trotzdem... Ich bin mega happy, es gibt mir gerade schöne Energie und ich bin
voll
sehr
dankbar dafür. Vor allem, das ist schon jetzt ganz anderes Level nochmal, so cool. Vom Input her. Ich
danke dir vielmals.
Ja. Danke dir wahnsinnig und jetzt gehen wir saufen, würde ich
sagen. Jetzt gehen wir und arbeiten. Ja.
Ja.
Ciao.
Tschüss.